Ich freue mich hier heute in Unteröbesheim zu sein. Ich glaube, ihr nennt das Unterreuse oder so, kann das sein? Also ich habe das ein bisschen geübt, aber mein Mann hat gesagt, lass es lieber, es klingt peinlich. Denn ich habe eine große Familie hier in Baden, aber ich selber bin nur angeheiratet, komme also nicht aus Baden. Meine Schwägerin wohnt in Brusel, meine Schwiegermutter in Wessinge. Aber ich bin immer sehr bemüht um badische Ausdrücke, aber so richtig schwätze kann ich es nicht. Denn ich komme ursprünglich aus der Nähe von Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, und wir sprechen da dieses fast perfekte Hochdeutsch, und da tue ich mich so ein bisschen schwer mit Dialekten sprechen oder imitieren. Und ihr seid ja das Bundesland, das sich damit schmückt, alles zu können außer Hochdeutsch. Wenn ich also heute Morgen hier wäre, um euch Hochdeutsch beizubringen, dann wäre ich wirklich die richtige Person am richtigen Ort. Aber ich wurde zum Thema Mission eingeladen. Und ich soll jetzt also zu euch sprechen über Mission, diesem gut florierenden Landesverband, 67 Ortsvereine, 6000 Mitglieder. Jede Woche erreicht ihr 4000 junge Menschen. Ich möchte da jetzt keine Zahlen aus dem Thüringer Landesverband dagegen halten, das wäre etwas deprimierend, also für uns, nicht für euch. Ehrlich gesagt, wir gehören auch zu diesem Landesverband, der manchmal auf euch schaut, wie das gestern Abend erwähnt wurde. Ja, wie machen die das eigentlich in Baden? Wenn wir eine neue Idee haben, dann sagen wir, ah, gucken wir mal, wie die das in Baden machen. Bestimmt haben die Idee auch schon gehabt. Lass uns mal ein bisschen abgucken, also von euch lernen. Ihr könnt halt echt alles außer Hochdeutsch. Also, warum bin ich heute Morgen hier? Ich glaube, dass wir in Thüringen einen Standortvorteil haben, den ihr nicht habt. Wir haben eine Masse von unerreichten Menschen direkt vor der Haustür. Und damit meine ich noch nicht mal die ankommenden Geflüchteten. Wenn die Evangelische Kirche Mitteldeutschland mal alle Jugendlichen zusammenkratzt, die sie irgendwie mit ihren Programmen erreicht, dann kommen sie auf 25% aller Thüringer Jugendliche. 25%. Das heißt, es gibt 75% junge Menschen in Thüringen, die weder von uns als CVJM noch von anderen Jugendarbeiten erreicht werden. Es gibt noch die Katholiken, die Freikircher, die auch gute christliche Jugendarbeit machen, aber auch sie erreichen nicht den Rest. Also fast 3/4 aller Thüringer Jugendliche wachsen auf, ohne dass sie von kirchlicher Jugendarbeit erreicht werden. Und wir wissen, das bedeutet, dass sie nicht nur nicht an unsere Sommerfreizeiten denken in ihren Ferien, das könnte man ja noch verschmerzen, sie denken auch nicht an Gott. Sie kennen eigentlich gar keinen gelebten christlichen Glauben. Sie haben auch jedes Wissen über Gott und die Religion verloren. Sie wissen nicht, warum da jemand und wozu am Kreuz gestorben ist. Ich habe das gerade erwähnt, dass sie sich nicht mal als Nichtchristen bezeichnen würden. Wenn man einen Thüringer Jugendliche fragt, bist du Christ oder Nichtchrist, antwortet er weder noch, normal halt. Diese Masse von unerreichten Jugendlichen hat mich schon immer fasziniert. Ich mag das gerne, mir Programme und Ideen auszudenken, wie wir diese Jugendlichen erreichen können. Und als mein Mann und ich nach der Ausbildung uns entscheiden mussten, wo gehen wir hin, wo wollen wir unsere Gaben, unsere Talente einsetzen, da waren wir uns schnell einig, da, wo die Menschen Gott noch nicht kennen. Da, wo sie theoretisch nicht die Möglichkeit hatten, zwischen mehreren super christlichen Programmen zu entscheiden. Also sind wir nicht in den Süden, sondern in den Nordosten nach Greifswald gezogen. Dort haben wir 10 Jahre gearbeitet in einer kleinen Freikirche und sind dann vor 3 Jahren nach Thüringen gezogen. Das Thema Mission, also die Sendung zu Menschen, die Gott noch nicht kennen, die hat mich schon immer fasziniert. Schon als Kind habe ich mich in die Mission berufen gefühlt. Matthäus 28, das waren so die ersten Verse, die ich unterstrichen habe in meiner Bibel. Und wenn es so ein Berufungserlebnis gibt als Jugendliche, dann ist es die Berufung in der Mission. Die Mission zu unerreichten Menschen hat mich immer angetrieben, immer fasziniert. Ich habe schon Großartiges dabei erlebt. Und das war somit der Grund, warum ich diesen Vortrag zugesagt habe. Ich meine jetzt nicht, dass wir als Thüringer alles wissen. Wir nehmen euch als Landesverband wahr, dass die Mission ein großes Anliegen ist. Und das ist jetzt euer 3. Summit zum Thema Mission. Und ihr habt als Landesverband mutig großartige Dinge wie euren Jugendgottesdienst verabschiedet, um Zeit und Kapazität zu haben für neue missionarische Konzepte. Und diese badischen Ortsvereine, für mich sind das so Fresh-X-Experimentierstuben, die Vorbildcharakter haben. Also ich glaube, wir teilen unsere Leidenschaft für Mission und das finde ich richtig gut. Und in guter, aktiver Arbeit ist das wichtig, dass man sich ab und zu wieder auf die Grundlage von Mission besinnt und dass man gemeinsam überlegt, was bedeutet das eigentlich, dass wir gesendet sind. Und das wollen wir heute Vormittag tun. Euch ist bewusst, gestern Abend wurde das schon erwähnt, Mission bedeutet Sendung und wir stehen ja kurz vor der Weihnachtszeit Und da geht die Zahl der Paketsendungen immer ruckartig in die Höhe. Fast täglich treffen wir auf Paketboten, die entweder für uns oder für unseren Nachbarn eine Lieferung haben. Und dieses Bild des Botens möchte ich heute Morgen verwenden, um mit euch gemeinsam zu entdecken, wie Gottes Sendung in die Welt funktioniert. Ich habe euch mal das Bild eines sehr bekannten Paketboten mitgebracht. Das ist Doug Heavenan. Sicher kennt ihr die amerikanische Sitcom King of Queens. Doug ist die zentrale Figur, der Durchschnittsamerikaner, leicht übergewichtig, verheiratet, Sportsfan, nicht ganz so ehrgeizig, aber ein hingebungsvoller Paketbote. Er arbeitet mit seinem besten Freund in der fiktiven Firma IPS und er ist Paketbote von ganzem Herzen. Seine Frau Carrie wünscht sich wohl so manchmal, dass er anderswo Karriere macht. Sie ist Rechtsanwaltsgehilfin, trifft täglich in Manhattan auf diese tollen Rechtsanwälte, erfolgreichen. Aber Doug bleibt sich, seinem Truck und seinen Shorts treu. Was hat Doug jetzt mit dem Thema Mission zu tun? Man kann Dougs Figur nur verstehen, wenn man ihn als Paketboten sieht. Man kann seinen Job nicht weglassen. Er arbeitet nicht nur als Paketbote, er lebt diese Aufgabe. Das ist seine Leidenschaft, es ist Teil seiner Identität. Die Art, wie er sich sieht und wie er lebt, ist durch das Paketbotendasein bestimmt. Das ist sein Leben, seine Berufung. Und tief im Herzen weiß das auch Carrie. Trotzdem versucht sie immer wieder, ihn zu ändern. Das ist wahrscheinlich so ein Frauending. Letztlich bleibt sie ihm und auch seinem Paketbotendasein treu. Das liebt sie irgendwie auch. Genau. Und wir sind Gottes Boten. Das steckt ja in jedem der vier Missionsbefehle, am deutlichsten vielleicht in Johannes 20, Vers 21. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das meint jetzt nicht nur ein Job, CVJM-Referent oder so. Es macht unseren Lebensstil aus, ein Lebensstil. Es ist Teil unserer Persönlichkeit, dass wir Gesandte Gottes sind. Gottes Bote sein bestimmt unsere Identität. In der theologischen Literatur hat sich dazu in den letzten Jahren ein neuer Begriff herauskristallisiert, den habt ihr vielleicht schon mal gehört, missional. Das beschreibt eben den Unterschied zwischen einem normalen Paketboten und einem Doug Heavenan. Auch zwischen einem Job, in dem man missionarisch tätig ist, das heißt missionarische Aktionen startet, und einem Lebensstil, der Mission im Zentrum hat. Jesus hat uns berufen, diesen Lebensstil zu leben, mit Leib und Seele sein Bote zu sein. Das ist sein Anspruch an uns und das ist auch sein Zuspruch. Ich habe schon erwähnt, Doug Heavenan ist eigentlich kein ehrgeiziger Typ, aber in seiner Identität als Postbote ist es ihm ein Anreiz, so wie sein großes Vorbild Iggy Stanowski zu sein. Denn der ist nämlich seit 18 Jahren Rekordhalter in der reibungslosen Paketzustellung. 951 Tage kontinuierliche Paketzustellung ohne gravierenden Zwischenfall. Das hat außer Iggy Stanowski noch keiner bei IPS geschafft. Doug eifert ihm nach und versucht, dessen Kernkompetenzen zu kopieren. Jesus ist unser Iggy Stanowski im missionalen Lebensstil. Er ist der Bote, der seit 2000 Jahren den Firmenrekord hält. Unser Vorbild. Er startete sein Leben nicht in den oberen 10.000, sondern er wurde in die untere Mittelschicht hineingeboren. Er wächst darin auf, dass er seinen Lebensunterhalt mit seinen Händen verdienen muss. Und als er dann seinen öffentlichen Dienst beginnt, also so präsent als Herr und König dieses Gottesreiches auftritt, ist das Auftreten von Demut, Dienst und Hingeben der Liebe bestimmt. Und das ist ja eigentlich nur die menschliche Perspektive. Er war ja Gott, der über Himmel und Erde regiert, der diese Welt geschaffen hat. Und er verlässt freiwillig diesen Status und wird ein Mensch in dem Wissen, dass wir Menschen das noch nicht mehr anerkennen. Ein Königreich, das alles auf den Kopf stellt. Ein Königreich, das ganz anders ist als erwartet. Und ein Königreich, das Realität wird mit Jesus. Auch wenn es nicht immer danach aussieht. Auch wenn die Römer noch regieren. Auch wenn vieles noch nicht ist, so wie es sein sollte. Jesus lebte die Herrschaft vom Reich Gottes vor. Er heilte Kranke, er tröstete Trauernde, er ermahnte Reiche, er diente allen Menschen, er predigte Liebe und Vergebung. Er zeigte mit dem Finger auf schlechtes Verhalten. Und das alles war für viele Menschen so anziehend und attraktiv, dass ständig Menschenmassen um ihn rum waren. Manchmal wurde es ihm zu viel und seinen Jüngern auch. Das Leben von Jesus, das war eigentlich wie so ein Kinotrailer. Eine Vorschau auf das, was das Reich Gottes ist. Und dieser Trailer war so gut, dass alle den Film schauen wollten. Was lernen wir also für Kernkompetenzen aus unserem Vorbild Jesus? Wir lernen, wer ein guter Bote sein will, sollte ein Kinotrailer sein. Wir sind dieser Kinotrailer, der kleine Einblicke gibt in das, wie Gott sich das Leben in Gemeinschaft vorgestellt hat. Und in diesem Kinotrailer zeigen wir den, und diesen Kinotrailer zeigen wir den Menschen um uns herum. Um so ein Trailer für das Reich Gottes sein zu können, müssen wir uns selber der Realität bewusst sein, Gott regiert. Ich liebe den Anfang von diesem Video. Ja, da ist alles zerstört, der Thron verwaist, der Palast zerstört und die gute Nachricht lautet, Gott regiert trotzdem noch. Das lässt die Leute ausflippen vor Freude. Es ist nicht zu Ende. Ich weiß nicht, wie dir das manchmal geht, wenn du die Welt um dich herum anschaust. Ich finde es manchmal schwer zu sehen, dass Gott regiert, dass er der Herr ist. Bei uns im Osten wird ja vieles innerweltlich abgetan. Die Menschen fragen zum Teil bis zum Sterbebett nicht nach Gott. Sie leben so ganz pragmatisch in ihrer Areligiosität. Das ist einfach so. Das Leben ist jetzt zu Ende. Jeder hat seine Chance gehabt. Fertig ist der Lack. Und wenn ich dann Menschen und Familien entdecke, die glauben, dass diese Welt nicht alles ist, dass der Tod nicht das Ende ist, und wenn ich dann sehe, was das für eine Hoffnung bringt, für eine unerklärlich übermenschliche Hoffnung, dann weiß ich wieder, Gott regiert. Manchmal bin ich so entmutigt über den Teufelskreis der Vernachlässigung, der so ganze Familien im Griff hat. Wie keiner aussteigen kann, jeder dieselben Fehler macht wie die eigenen Eltern und Großeltern, obwohl man es ja so viel besser machen wollte. Und das Jugendamt, das hat noch viel schlimmere Fälle auf dem Tisch, sodass es gar keine Hilfe anbietet. Und da muss ich mir dann richtig deutlich bewusst machen, Gott regiert. Jesus kann jeden Teufelskreis durchbrechen. Er ist am Kreuz gestorben und sein Tod schenkt neues Leben, das neue Verhaltensweisen ermöglicht. Ich muss mir diese Wahrheit vor Augen führen. Ich muss sie in der Bibel nachschlagen, um zu wissen, Gott regiert in dieser Welt. Manchmal werde ich so gefangen genommen vom Materialismus in unserer Zeit. Ich beginne, mich über meinen Besitz zu definieren. Ich fühle mich minderwertig, weil meine Klamotten nicht der aktuellsten Mode entsprechen. Ich beginne zu denken, dass unser Familienleben besser, leichter sein könnte, wenn wir in diesem großen Haus mit schönem Garten leben würden. Und dann wünsche ich mir mehr Geld, günstigere Kleidung und stecke fest in der Lüge, dass der Materialismus irgendetwas über den Wert des Lebens oder eines Menschen aussagen könnte. Um aber mit meinem Leben ein Trailer für das Reich Gottes sein zu können, ist der Verzicht auf übermäßigen Konsum ja eigentlich der richtige Weg. Denn das zeigt ja, ich weiß, dass Gott regiert und bei ihm ist Geld nicht das Wichtigste. Profit, schnelle, billige Kleidung. In seinem Königreich sind andere Werte entscheidend. Das ist der Start und die immer wiederkehrende Aufgabe von Mission. Ich mache mir die Königherrschaft Gottes bewusst. In Matthäus 28 leitet Jesus seinen Missionsauftrag für die Jünger mit einer Machtaussage ein. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin zu allen Völkern. Ihr habt in der Tasche ja die Bibelverse, ich werde heute da ein bisschen Bezug drauf nehmen, ihr könnt da gerne auch nachgucken. Weil Jesus regiert, ja, das ist die Grundaussage, weil er regiert, sollen wir losziehen zu allen Menschen. Das ist die gute Nachricht, dass es eben mehr gibt als das, was die Welt uns vorspielt. Dass mehr möglich ist, als unsere Erlebnis- und Erfahrungswelt mit sich bringt. Dass Gott wirklich regiert und dass er Macht hat, die Teufelskreise dieser Welt zu durchbrechen. Und dass es mehr gibt als das Ende unseres Lebens. Weil Jesus Macht hat, deswegen weisen wir Menschen auf die Königsherrschaft Gottes hin. Und Jesus regiert, das ist Tatsache, auch wenn kein ostdeutscher oder süddeutscher Jugendlicher das bemerkt. Mein Leben ist dann ein Trailer für das Reich Gottes, wenn ich mit meinem Leben dieser Welt zeige, wie das Leben in Gottes Herrschaft ist. Also mein Leben demonstriert das Königreich Gottes. Bei Jesus sehen wir, wie sowas in absoluter Sinnlosigkeit geschehen kann. Er begegnet der Frau am Jakobsbrunnen auf Augenhöhe, indem er sich von ihr zuerst helfen lässt. Er wertschätzt diese Prostituierte, obwohl sie so schlimme Sachen gemacht hat, indem er seine Füße mit teurem Salböl einschmieren lässt. Er verhilft der Ehebrecherin zum Leben, auch zu einem Leben in zukünftig ohne Ehebruch. Er berührt Behinderte, er isst mit Betrügern, er vergibt Unterdrückern. Jesus' Leben ist deswegen für viele Menschen unabhängig von religiöser Überzeugung ein Vorbild, weil sein Lebensstil attraktiv ist. Wo zeigt dein Lebensstil und der deiner CVM-Arbeit in ähnlicher Weise das Königreich Gottes? Wo bist du ein Brückenbauer über Gesellschaftsschichten und Grenzen hinweg? Wo seid ihr ein Zuhause für Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, die aufgrund ihrer Biografie oder ihres Lebensstils stigmatisiert werden. Ich glaube, wir müssen wieder neu begreifen, wie weit Mission eigentlich greift. Ja, am Ende ist es irgendwie nur eine Gruppe Jugendlicher, die sich im CVM-Haus trifft. Wo ist da Gesellschaftstransformation? Eigentlich ja mitten unter diesen Jugendlichen. Denn da sitzt vielleicht Karl, der aufgrund seiner leichten Autismuserkrankung überall Anschlussschwierigkeiten hat. In dieser christlichen Jugendgruppe gehört er dazu. Hier hat er Freunde, da wird er angenommen, so wie er ist. Und das gibt ihm nicht nur einen Platz in der Gruppe, sondern auch einen Platz in der Gesellschaft. Das stärkt ihm den Rücken für diese komplizierten Situationen in Schule oder Ausbildung, wo er immer nur der Komische ist, der aneckt. Oder da sitzt vielleicht Lisa mitten da drin, die so gerne Volleyball spielt, aber für den Vereinssport zu klein und auch nicht gut genug ist. Sie lebt ihre Sportleidenschaft im CVM, findet da Anerkennung ihrer Begabung, Bestätigung und Spaß im Team. Das stärkt sie und hilft ihr für die schwierigen Teamsituationen im Beruf und in ihrem Leben. Also ja, es sind nur ein paar Jugendliche, die im CVM-Haus sitzen. Aber ja, es kann auch Mission sein, wenn diese Gruppe Jugendliche ein Zuhause bietet für Menschen, die sonst Schwierigkeiten haben, angenommen zu werden. Letztlich ist es ja die Frage, wo machst du mit deinem Leben und den Programmen in deinem Verein einen Unterschied zur Gesellschaft um dich herum? Wo bist du wohltuendes Kontrastprogramm zu den negativen Seiten der Gesellschaft? Evi Hartmann stellt mit ihrem Buch »Wie viele Sklaven halten Sie?« die unbequeme Frage nach unserem Konsumverhalten in der globalisierten Welt. Und sie beantwortet diese Frage ziemlich schnell und ziemlich deutlich. Wenn Sie Kleidung tragen, Nahrung zu sich nehmen, ein Auto fahren oder ein Smartphone haben, arbeiten derzeit ungefähr 60 Sklaven für Sie und für mich. Ob wir das wollen oder nicht und ohne, dass wir das veranlasst hätten. Wir, ja, die wir kopfschüttelnd auf die USA blicken, weil da die Schwarzen immer noch nicht sich als vollwertiger Teil der Gesellschaft fühlen können, wir sind eigentlich selber Sklavenhalter. Diese 60 Sklaven leben jetzt nicht vor unserer Haustür, aber wir sehen sie jetzt nicht im täglichen Leben, aber trotzdem sind sie da. Und diese Evi Hartmann plädiert für die Moral der kleinen Schritte, die große Veränderungen nach sich ziehen kann. Welche kleinen Schritte lebst du? Lebt dein Verein, um ein Trailer für Gottes Königreich in der globalisierten Gesellschaft zu sein? Wenn wir demonstrieren wollen, dass Gott regiert, dann müssen wir unseren Lebenstrailer vor der Welt abspielen, sodass die Menschen ihn sehen können, dass er wahrgenommen wird. An diesem Punkt erlaubt mir vielleicht die Frage, wer würde euch vermissen, euch persönlich, eure Vereinsarbeit, wenn ihr nicht mehr da wärt? Wo gibt es Menschen, die Gott noch nicht kennen, die euren Trailer sehen und die das ohne euer Leben und Handeln nicht sehen könnten? Da gibt es dieses Mädchen in unserem Haus, das besucht uns manchmal, weil sie zu Hause viel allein gelassen wird. Das ist so ein Mädchen, die, ich möchte sie immer noch ein bisschen mehr anziehen, als das, was sie eigentlich anhat. Ja, neulich, als es jetzt so kalt war, die ersten Minusgrade waren, kam sie in der Softshell-Jacke. Immerhin hatte sie eine Jacke an, drunter ein dünnes T-Shirt. Und sie kommt manchmal zu uns, die Mama hat eigentlich 4 Kinder, nur noch 2 wohnen bei ihr. Ein neues Baby, das fordert sie viel und dann ist halt Anita. Und Anita kommt und die trinkt gerne, sie sagt immer schon zu mir, du weißt, was ich jetzt gerne möchte, 1 oder 2 Kakaos trinken. Und wenn noch ein Rest vom Mittagessen da ist, verputzt sie den auch gleich mit. Und dann spielt sie gerne mit dem Spielzeug unserer Kinder. Und jetzt am Dienstag dieser Woche saßen wir zusammen beim Abendbrot und wir haben unserem Sohn erklärt, dass in 2 Jahren, wenn er zur Schule kommt, dass er dann in dieselbe Grundschule, wenn wir nicht umziehen, dass er dann in dieselbe Grundschule kommt, in die Anita jetzt geht, seit ein paar Monaten. Und plötzlich fragt Anita nach, ihr zieht um? Und dann haben wir gesagt, nee, es ist jetzt noch nicht fest, aber eventuell mit noch einem Baby wird das hier vielleicht ein bisschen klein und dann überlegen wir vielleicht umzuziehen. Und Anita sagt, das geht aber gar nicht. Dann kann ich euch ja gar nicht mehr besuchen. Anita könnte nicht erklären, was das Königreich Gottes ist, aber sie ist angezogen von der Art, wie wir als Familie leben. Sie ist gern bei uns. Sie sieht den Trailer und möchte Teil des Films werden. Mission wäre allerdings unvollkommen, wenn es bei dem Wissen und der Demonstration um das Königreich Gottes stehen bleiben würde. Denn wie soll Anita jemals begreifen, was der Unterschied ist, wenn wir es ihr nicht mit Worten erklären? Es ist ja nicht so, dass wir die besseren Menschen oder die bessere Familie im Vergleich zu ihrer Familie sind. Gott macht doch den Unterschied zwischen ihrer Familie und unserer. Und das müssen wir in Worte fassen um der Mission Gottes zu entsprechen. Jesus war ja ein Meister des Wortes. Er verstand es, diese tief religiösen Wahrheiten in aussagekräftige Gleichnisse und Geschichten zu verpacken, sodass wir Menschen am Ende ein Bild von diesem unbegreiflichen und unsichtbaren Gott haben konnten. Jesus' Worte helfen uns heute noch, unsere religiösen Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen. Jesus lehrte uns beten und er gab uns Sprachbegriffe für die großen Probleme dieser Welt und auch für deren Lösungen. In Deutschland, so empfinde ich das zumindest, herrscht gerade so ein kleiner Streit, vielleicht auch unausgesprochen unter den Christen, wie viel Demonstration braucht Mission und wie viel Proklamation. Viele pietistisch und evangelikal geprägte Leiter betonen den verkündigenden Aspekt der Mission. Die Emergent Church Bewegung und deren Anhänger betonen eher den demonstrativen Aspekt der Mission. Bei Jesus sehe ich beides. In seinen Missionsaufträgen entdecke ich beides. Jesus beauftragt uns, Zeugen zu sein, seiner Auferstehung in Lukas 24. Wir sollen das Evangelium verkünden, so steht es in Markus. Wir sollen lehren, was Jesus gelehrt hat, Matthäus. Das sind Begriffe, die sowohl proklamativ als auch demonstrativ verstanden werden können. Jesus hat gelehrt. Wie hat er denn gelehrt? Natürlich, indem er seine Lehre mit Worten erklärt hat und mit seinem Leben vorgelebt hat. Seine Schüler haben 3 Jahre mit ihm zusammengewohnt. Sie konnten Jesu Worte hören, aber auch sein Leben sehen. Jesu Verkündigung fand auch im Tempel statt, aber oft auf den Plätzen des alltäglichen Lebens, in Märkten, Straßen oder Plätzen. Auslöser für die Gespräche waren oft so Lebenssituationen. Zeuge sein wird theologisch einmal verkündigend verstanden, ja, ich sage diese Zeugeaussage, aber es ist auch ein Lebenszeugnis. Deswegen, ich sage, ohne Demonstration keine Mission, aber auch ohne Proklamation keine Mission. Und ich meine damit nicht, dass wir mit irgendwelchen alten, frommen Lutherbegriffen um uns schmeißen, mit denen wir zwar alles gesagt haben, aber keiner irgendwas verstanden hat. Wenn ich Gottes Königreich in Worte fassen will, dann sollte ich es tun, wie Jesus es tat. Er verwendete Wörter und Begriffe aus seiner Zeit und aus seiner Kultur, die Menschen in seiner Umgebung verstehen und nachvollziehen konnten. Und wir merken manchmal, wie diese Begriffe in unserer heutigen Kultur wieder sperrig werden. Ich bin der gute Hirte zum Beispiel. Ja, das ist so eine Aussage, das hat den Leuten damals geholfen, zu begreifen, wer Jesus ist und für sie sein möchte. Als wir in Greifswald in unserer Plattenbau-Kinderspielplatzarbeit den Kindern die Geschichte vom guten Hirten erzählt haben, dann merkten wir schnell, wie weit entfernt das Bild von der Lebenswirklichkeit der Kinder ist. Wir hatten vorher so einen kleinen Quiz und da kam heraus, dass die Kinder gar nicht wussten, was ein Hirte ist. Dann haben wir ihnen so versucht zu helfen und haben gesagt, naja, das ist der auf die weißen Tiere aufpasst. Und dann haben die gesagt, weiße Tiere, Eisbären? Ja, klar, das sind Stadtkinder, ja. Und ich weiß nicht, ob ich einen Hirten kennen würde, wenn ich nicht Kinderbibelleserin gewesen wäre. Ja, also, wir sind herausgefordert. Das war ja dann die Herausforderung an uns. Sollten wir jetzt dieses Ich-Bin-Wort verändern oder sollten wir es erklären? Ich glaube, dass wir diese tiefen theologischen Begriffe, die Bilder, die Jesus geprägt hat, nicht aufgeben, sondern erklären sollen. Aber uns muss natürlich bewusst sein, dass da ein Verständigungsproblem vorliegt. Und wenn man so christlich aufgewachsen ist, dann ist einem das manchmal nicht bewusst. Und dann sollten wir Bilder aus der aktuellen Lebenswelt der Kinder oder eben der Menschen, die wir erreichen wollen, finden, die dieses Hirtensein ausdrücken. Das ist ein Prozess, der nicht so einfach vonstatten geht. Das kann auch nicht am Schreibtisch passieren. Dazu braucht es Zeit und Beziehung. Denn nur wenn ich mein Gegenüber kenne, weiß ich auch, was er versteht oder was er nicht versteht. Und gemeinsam mit ihm kann ich mich vielleicht auf Entdeckungsreise machen, nach alten und nach neuen Worten, die Gott und sein Königreich beschreiben. Der katholische Bischof Klaus Hämmerle bringt diesen Prozess sehr schön auf den Punkt. Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe. Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe. Das würde auch hier vorne dran stehen. Aber egal. Genau. Das sind diese Kernkompetenzen, die Jesus uns übermittelt hat, die ein Bote Gottes mitbringen soll, die dem großen Vorbild Jesus entsprechen. Wir sind Gottes Bote, das ist Zuspruch und unser Anspruch, aber kein Bote tritt ja für sich allein auf. Jeder Bote tritt im Auftrag der Firma auf. Keiner würde in einem Duck Heavenen die Tür öffnen, wenn er nicht Paketbote von IPS wäre. und sich so vorstellen würde und an seiner Uniform erkennbar wäre. Auch Jesus hat sich nicht als unabhängiger Bote verstanden. Auch als Mensch auf der Erde war er Teil der Dreieinigkeit Gottes. Gott, der Vater, der ihn gesandt hat. Jesus selber, der dann den Geist sendet. Alles Leben und Handeln waren durchdrungen von diesem göttlichen Wesen. Und nun sind wir ja Gesandte an Christi Stadt. Auch wir vertreten die Firmenphilosophie. Was sind also unsere Kernwerte? Das ist ja, Firmenphilosophie, finde ich, ist sowas typisch Amerikanisches. Deswegen habe ich versucht, englische Begriffe zu finden, die diese Kernwerte vertreten. Ich glaube, ihr seid alle des Englischen mächtig. Der erste Kernwert, be inspired, sei inspiriert. Interessant ist ja, dass in jedem Missionsauftrag der Hinweis steckt, mach es nicht aus eigener Kraft. Lukas 24, Vers 49, ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Johannes 20, Vers 22, und er hauchte sie an, empfangt den Heiligen Geist. Bei Matthäus 28 schließt Jesus seinen Auftrag mit dem Versprechen ab, und seid gewiss, ich bin bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und in Markus 16, Vers 20 wird es so als Tatsache berichtet, sie aber gingen überall hin und verkündigten das Evangelium, der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Ja, Mission ist Auftrag an uns. Gott wirbt um Arbeiter für seine Mission, in der es immer zu wenig gibt. Aber es liegt nicht an uns und an unserer Kraft. Das hat er so deutlich gesagt, dass jeder Evangelist das aufgeschrieben hat. Wir brauchen die Kraft aus der Höhe, den Heiligen Geist als Motivator und als Inspiration. Ihr kennt das vielleicht, ja? Wenn man jung ist, dann ist man begeistert, wilder Teenie, hat Kraft, Zeit und glaubt, dass alles möglich ist. Dann schließt man sein Studium oder seine Ausbildung ab und ist sich ganz sicher, jetzt verändere ich die Welt. Und dann kommt die Lebenserfahrung. Neben all dem Guten, was man erlebt und was man bewirken kann, sieht man, dass die Kraft nicht ausreicht, wie Motivation zu Ende geht, wie man keinen Bock mehr hat. Mir ging das so nach fast 10 Jahren Dienst. Es stellte sich so eine Ernüchterung ein. Natürlich hat man Großartiges mit Gott erlebt, aber auch Dinge, wo sich gar nichts verändert. Ich denke da zum Beispiel an diesen Jungen in Greifswald, den wir schon als Kind kennengelernt haben und in seiner ganzen Teenagerzeit begleitet haben. Von Anfang an war er der Querulant und der Störer, vor dem andere Kinder Angst hatten. Manchmal haben wir echt überlegt, in unserer Kinderarbeit war das so, dass er die anderen Kinder, also die haben sich ja alle gegenseitig geschlagen, aber er war der, der noch zugetreten hat, als die anderen am Boden lagen. Also es war wirklich so, dass die Mädchen zum Teil große Angst vor ihm hatten. Der ist zu den Mitarbeiterinnen gekommen, hat ihn auf dem Hintern geschlagen und wenn du gesagt hast, hör bitte auf, ich möchte nicht, dass du das tust, hat er es gerade nochmal gemacht. Also es war total herausfordernd und viele haben zu uns gesagt, ihr könnt ihn nicht mehr, ihr müsst ihn nach Hause schicken, das ist eine Gefahr für euch und für die Kinder. Und wir haben gesagt, überall wird er nach Hause geschickt, immer fliegt er raus. Eigentlich wollen wir, dass er willkommen ist. Und dann haben wir das so gemacht, dass immer ein Mitarbeiter direkt mit ihm zusammen den ganzen Tag erlebt hat. Er musste ihn in Schach halten, zur Not Einzelbetreuung. Wir haben richtig viel Zeit in diesen Jungen investiert. Wir haben für ihn gebetet, Privatzeit mit ihm verbracht. Wir haben mit den Bezugspersonen von ihm zusammengearbeitet, mit seinen Eltern, mit seinen anderen Betreuern. Und ja, gefühlt alles vergeblich. Man konnte so zusehen, wie er sein Leben immer mehr selber gegen den Baum fährt. Und wir konnten nichts ausrichten. Im Gegenteil, er hat unser Vertrauen sogar noch ausgenutzt. Er hat uns beklaut, angelogen und das raubt Energie und Motivation und, fast das Schlimmste, das raubt den Glauben daran, dass Gott regiert, dass Mission erfolgreich sein kann. Sicher könnt ihr ähnliche Geschichten erzählen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du dich auf dem Summit angemeldet hast, weil du kraftlos, mutlos, hoffnungslos bist, wenn du an deinen Dienst denkst. Dann ist das die Botschaft für dich heute Morgen. Es ist Gottes Mission. Du bist daran beteiligt. Ja, ganz unbedingt. Ohne dich und dein Handeln will Gott nicht handeln. Aber die Kraft dazu, die liefert er gleich mit. Der Heilige Geist ist der Startschuss. Vorher haben die Jünger sich in ihren Häusern verkrochen. Danach hatten sie den Mut, loszugehen. Und Jesus schickt uns nicht alleine los. Er will bei uns sein, das hat er versprochen. Jeden Tag, auch an diesen Loser-Tagen, wo nichts klappt, wo man sich wie eine Niete verhält und die Arbeit zu Recht wahrscheinlich auch von anderen in Frage gestellt wird. Es ist Gottes Mission. Ohne seine Kraft aus der Höhe können wir sie nicht erfüllen. Die ersten Jünger haben das gelebt und erlebt. In diesem Markus-Text steht, der Herr wirkte mit und bekräftigte, was sie taten. Das sollte so der Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit sein. Es liegt nicht an dir, an deinen Talenten und an deinen Visionen und an deiner Kraft. Der Heilige Geist, der in dir lebt, ist der Motor für deine Arbeit. Und wenn du das Gefühl hast, nichts mehr geben zu können, dann ist es Zeit für dich neu, durch die Kraftquelle von oben aufzutanken. Zeiten der Erbauung, des Kräftesammelns sind wichtig für die Missionsarbeit, denn ohne das Wirken des Geistes haben wir keine Schlagkraft. Be inspired. Der nächste Punkt der Firmenphilosophie ist Meet the Boss. Wir kommen ja aus der Zeit der Moderne und befinden uns jetzt in der Postmoderne. Und viele unserer Gemeinden und Konzepte christlicher Jugendarbeit stecken noch so ein bisschen in dem Zeitalter der Moderne. Unter anderem das Konzept der Argumentation, der Apologetik des christlichen Glaubens. Also neulich erst habe ich die Geschichte gehört, dass jemand aufgrund eines apologetischen Heftes der SMD seine letzten Zweifel loslassen konnte und nun ganz mit Jesus lebt. Da sage ich Halleluja, Gott segne die SMD. Ich glaube nicht, dass wir das abschaffen müssen, aber wenn wir uns mal den Markus-Text ganz genau anschauen, dieser Missionsauftrag bei Markus, der fängt damit an, dass Maria Magdalena dem auferstandenen Jesus begegnet. Und sofort geht sie zu den trauernden Jüngern und berichtet ihnen davon. Die gute Nachricht, dass sie glauben ihr nicht. Obwohl sie gesagt hat, dass sie Jesus persönlich begegnet ist. Und dann schwenkt Markus um zu den Emmaus-Jüngern, ja, die ja auch Jesus begegnet sind. Und die gehen sofort wieder zurück zu den Jüngern und sagen, hey, wisst ihr was, gute Nachricht, Jesus lebt. Und was machen die Jünger? Sie glauben mir nicht. Zu unglaublich ist die Botschaft, zu groß die Trauer, die Hoffnungslosigkeit, die Perspektivlosigkeit. Und dann erscheint Jesus ihnen selbst. Es ist tatsächlich wahr, auf einmal in dieser persönlichen Begegnung mit Jesus können sie glauben. Ist das nicht heute manchmal auch so? Wir verkünden, wir erzählen, wir decken den Horizont zum Übernatürlichen auf, aber überzeugen können wir irgendwie keinen. Erst die Begegnung mit Jesus schafft die innere Umkehr und den echten Glauben. Und gerade in Zeiten der Postmoderne ist ja das Erleben das Wichtigste. Also ist die Herausforderung, wo gibt es Orte, wo Nichtchristen Jesus begegnen können? Ist unsere Verkündigung daran ausgelegt, nicht nur argumentativ von Jesus zu erzählen, sondern auch Berührungsräume mit Jesus zu schaffen? Ist es uns bewusst, dass unser Reden niemanden überzeugen wird? Schaffen wir religiöse Erfahrungsräume für Nichtchristen? Ich finde zum Beispiel, dass Gebet mit Nichtchristen eine richtig große missionarische Gelegenheit ist. Hier können Nichtchristen das direkte Gespräch mit Gott miterleben. Wir können für ihre Anliegen beten, die sie beschäftigen, und sie erleben, wie Gott handelnd eingreift. Ich finde es gut, Nichtchristen auch zum Gebet zu ermutigen, auch mit ihren Fragen, ihren Zweifeln, ihrem Nichtverstehen zu Gott zu kommen. Frag ihn doch mal direkt selber, warum er nicht eingreift in die Not dieser Welt. Oder ähnliches. Machen wir doch den Menschen, die Gott noch nicht kennen, Mut, in direkten Kontakt zu ihm zu treten. Ich weiß noch wie heute, wie ich neben diesem jungen Kerl saß, der zum ersten Mal bei uns im Gottesdienst war. Es war so ein Themengottesdienst, Thema war Engel. Und das war, er war so ein bisschen spirituell offen und Engel war sowas, das konnte er sich vorstellen. Und dann wurde dieses alte Lied von der Band gespielt, dieser alte Schlager. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Und dieser junge Mann war ergriffen. Ja, das war sein Zugang und dann hört er dieses Lied von einem Gott, der seinen Engeln befiehlt, dass sie auf ihn aufpassen. Das hat für ihn, da hat er was erlebt, da hat er Gott gespürt, das war so ein Öffnen des Erfahrungshorizonts. Das war ein ganz besonderer Moment für ihn und auch für mich. Also meet the boss. Eine weitere Beobachtung, be the expert. Im Lukas-Evangelium ist der Missionsbefehl ja ganz anders aufgebaut. Am Anfang steht die Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen. Sie dürfen ihn sehen, berühren, begreifen. Er ist tatsächlich auferstanden. Und in dieses Begreifen hinein erklärt Jesus ihnen das Alte Testament. Er sagt, schon hier geht es um den Messias. Er möchte, dass sie verstehen, dass das, was gerade Unglaubliches passiert, schon lange von Gott geplant war und von den Propheten angekündigt war. Und dann sagt er, alle Völker sollen zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen sein, ihr seid Zeugen dafür das alles. Ich finde interessant, in welchem starken Zusammenhang der Missionsbefehl mit dem Schriftverständnis steht. Und am Ende spitzt Jesus es in der Aussage zu, ihr seid die Zeugen. Das bedeutet, wer missional unterwegs ist, muss nicht nur Experte für die Kultur um ihn herum sein, sondern auch Experte der Bibel und der Heilsgeschichte Gottes. Ihr seid die Zeugen. Ihr seid gefragt, wenn es darum geht, zu erklären, warum Jesus eigentlich am Kreuz sterben musste. Und welche Bedeutung die Auferstehung für den christlichen Glauben und für dein christliches Leben hat. Ich finde, das ist der größte Anspruch und Zuspruch überhaupt. Wo bezeuge ich mit meinem Leben, dass Sterben, das Auferstehen von Jesus. Ich finde das sauschwer. Lieber rede ich theoretisch über Mission hier auf dem Summit, als dass ich spontan meiner Nachbarin Fragen über Gott beantworte. Denn da kann ich mich überhaupt nicht vorbereiten. Ja, ich habe Theologie studiert und trotzdem stottere und stammelre ich darum. Und wenn ich hinterher meinem Mann davon erzähle, dann ist mir das manchmal peinlich und ich bin enttäuscht darüber, wie schlecht ich eigentlich geantwortet habe. Vielleicht geht dir das ja ähnlich, aber ich glaube, dass in der Postmoderne das eine richtig gute Methode ist, um Menschen das Evangelium zu erklären. Denn meine Nachbarin kennt mich ja. Sie weiß, wie ich lebe, in guten und in schlechten Zeiten. Sie weiß, wer ich bin, findet mich nett und deswegen bekomme ich Autorität in Glaubensfragen. Sie erlebt mich als Person authentisch und möchte mich kennenlernen und entdeckt, dass da christlicher Glaube mit drin steckt. Und also beginnt sie, wegen ihrer Beziehung zu mir, sich damit auseinanderzusetzen. Weil sie mich kennt, bin ich Expertin des Christentums für sie. Wenn wir sie manchmal mit zu uns zum Gottesdienst nehmen, dann ist sie während der Predigt meistens draußen und raucht. Der Pfarrer, obwohl vorbereitet, kein schlechter Prediger, ist in ihren Augen kein Experte, dem sie diesbezüglich zuhört, denn sie kennt ihn nicht. Was könnte er ihr schon zu sagen haben? Mich kennt sie. Also, ihr seid die Zeugen. Und nicht nur ihr, sondern auch eure Mitarbeitenden, eure Ehrenamtlichen sind die Zeugen. Auch sie müssen sprachfähig sein, Gottes Heilsplan erklären können, die Bibel verstehen und auslegen können. Das schlägt wieder die Brücke zum Anfang. So ein Stummfilm-Trailer ist nicht so ansprechend wie jemand, der erklärt, Gott regiert. Ein letzter Wert der Firmenphilosophie, den ich erwähnen möchte. It's a process. Das Ziel, das Gott sich mit Mission gedacht hat, ist ja Jüngerschaft. Eigentlich auch logisch, wenn Jesus das Vorbild für uns ist. Denn er hat nicht nur vor Massen gepredigt, sondern er hat sich intensiv in diese Ausbildung der 12 Jünger investiert. 3 Jahre seines Lebens. Und so sollen wir es auch machen. Es geht nicht um Bekehrungszahlen. Bekehrung ist auch nicht das Ziel des Missionsauftrags. Jesus wünscht sich Jünger, Nachfolger. Eben Leute, die selber so ein Kinotrailer werden mit ihrem Leben. Das erfordert mehr als Massenveranstaltungen, an der am Ende alle aufstehen und nach vorne gehen. Das erfordert intensive Beziehungsarbeit, miteinander Leben teilen. Das ist ein Lebensstil. Die Taufe steht bei diesem Prozess relativ am Anfang. Aber damit ist der Auftrag noch nicht abgeschlossen. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist oft ein jahrelanger Prozess, der nicht sehr effektiv ist, wenn es um nackte Zahlen geht. Aber so hat es Jesus selber vorgesetzt. So, jetzt haben wir verstanden, dass wir Gottes Bote sind. Dass das nicht mit missionarischen Aktionen abgehandelt ist, dass es ein Lebensstil ist. Aber vielleicht geht es dir so wie mir, dass die ganze Zeit diese Frage in deinem Kopf rumschwirrt: Wozu um alles in der Welt mit mir? Wozu mit einem tollpatschigen Doug Heavenan, dem am Ende des Tages Essen wichtiger ist als sein Job? Ich habe ein paar Mal erwähnt, dass diese Missionsbefehle in den Evangelien Anspruch und Zuspruch zugleich sind. Mich überfordert der Anspruch manchmal. Ich weiß, dass ich dem nicht gerecht werden kann. Und Gott weiß es ja irgendwie auch. Also wozu arbeitet Gott mit so Loser-Typen wie mit mir? Diese Wozu-Frage ist ja auch eine Frage, die in der Postmoderne auftaucht. Was nützt mir das? Ich merke manchmal in generationsübergreifenden Treffen, dass ältere Kolleginnen und Kollegen damit Schwierigkeiten haben. Das ist einfach so, ja, da packt man mit an. Was ist das für eine Frage? Die ist ja fast unchristlich. Was nützt mir das? Wozu? Wir wollen und sollen ja dienen. Ich erlebe aber oft, dass man um diese Frage erstmal nicht herumkommt und dass es gewinnbringend ist, wenn man sie beantwortet. Also, wozu? Wozu um alles in der Welt will Gott bei seiner Mission mich, uns Menschen dabei haben? Effizienter wäre es ja ohne uns, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Denn das Wort Mission ist ja total verbrannt auf dieser Welt, weil wir Christen in der Vergangenheit und leider auch noch heute manchmal es total falsch leben. Kulturen wurden im Namen der Mission zerstört, Menschen unterdrückt, geschlagen, Machtmissbrauch, persönliche finanzielle Bereicherung. Nicht gerade rühmliche Beweise für den menschlichen Beitrag zum Thema Mission. Wir Menschen sind ja eher hinderlich. Wozu nimmt Gott uns in den Missionsauftrag mit hinein? Weil das der beste Weg ist, um Menschen zu erreichen? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir das verneinen. Gott käme ja auch ohne uns richtig gut zum Zug. Wir kennen ja die Geschichten von Menschen, denen Jesus im Traum begegnet, die in Gegenden wohnen, wo es kein sichtbares christliches Leben geben darf und die dann aufgrund ihrer Träume sich bekehren und sich auf die Suche machen im Internet oder anderswo nach Christen. Also Jesus kommt auch ohne uns zum Zug. Also wozu Mission mit uns Menschen? Ich glaube, weil es die sinnvollste Aufgabe für uns Christen ist. Ich glaube, weil das der Weg ist, nicht nur um neue Jünger zu gewinnen, sondern auch selber, um selber ein Jünger zu bleiben, unterwegs zu bleiben mit Jesus. Was gibt es nicht für zahlreiche Jüngerschaftskurse, die für wenig oder viel Geld verkauft werden? Und Leute formen neue Gruppen und Hauskreise und rufen immer wieder nach Schwarzbrotverkündigung, damit sie Jünger bleiben und Jüngerschaft in der Jüngerschaft wachsen. Aber hey, wer missional unterwegs ist, der befindet sich im besten Jüngerschaftstraining der Welt. Denn dazu muss ich meine Bibel kennen und sie in meinen Worten erklären können. Ich muss selber in Beziehung mit Gott stehen und mich von seinem Geist leiten lassen. Ich muss meinen Glauben hinterfragen und immer wieder neu durchdenken. Ich kann mich da nicht so ausruhen auf einem bestimmten Niveau, denn ich werde immer wieder in der Beziehung mit Nichtchristen herausgefordert, hinterfragt. Manchmal bin ich sprachlos und werde ertappt bei Dingen, die bei mir nicht richtig laufen. Und dann muss ich mich erneut auf die Suche machen, wenn ich authentisch bleiben will. Wer ist eigentlich dieser Gott? Wie sieht es in meinem Leben aus? Wie bewertet Gott manche Situationen? Und das denke ich dann durch, alleine oder im Team, und wachse im Glauben. Ehrlich gesagt habe ich noch nie einen Christ getroffen, der von Herzen Missionar in seinem Umfeld war, der nicht im Glauben gewachsen ist, der sich nicht herausgefordert gefühlt hat. Denn auch an diesen Punkten, wo eigentlich nichts mehr geht, wo man das Gefühl hat, man steht in der Sackgasse, wo man keinen Erfolg hat und ermutigt ist, kann man im Glauben wachsen. Denn oft sind das ja die Momente, die uns wieder bewusst machen, dass es Gottes Mission ist. Missio Dei. Dieser Begriff, das Verständnis, dass Gott das Subjekt der Mission ist, das haben wir Christen ja erst in der Not kapiert. Nämlich als alle China-Missionare, also alle Missionare aus Europa, die in China unterwegs waren, das Land verlassen musste und die sendende Kirche eigentlich überhaupt keinen Einfluss mehr hatte auf das große Land China. In dieser Sackgasse haben wir Christen gelernt, okay, es hängt gar nicht an uns, es ist ja Gottes Mission. Gott ist der Handelnde und er ist noch in China. Und wie krass ist dann die christliche Gemeinde in China explodiert, als alle ausländischen Missionare weg waren. Voll die Erweckung. Also, wer missional unterwegs ist, ist mit Gott und seinem Geist auf Entdeckungstour. Er entdeckt Wunder, vielleicht anders als erwartet. Aber auf Gottes Spur bleibt man, wenn man mit Gott unterwegs ist. Man erlebt große Abenteuer mit Gott, der einen selber in seiner Persönlichkeit und in seinem Glauben herausfordert. Also, für alle Christen in euren Gruppen und Vereinen, wenn ihr euch wünscht, dass sie echte Nachfolger bleiben, dann schickt sie hinaus zu den Menschen. Das war ja auch Gottes Strategie mit den 12. Denn ganz ehrlich, was passiert, wenn wir alle hocken bleiben? Was passiert mit einem Doug Heavenan, wenn er nicht arbeiten würde? Er würde nur auf dem Sofa sitzen und essen. Er würde ein Couch-Potato werden. Wenn wir Christen nicht missional unterwegs sind, dann werden auch wir zu Couch-Potatos und beginnen zu stinken. Ich habe euch mal so 2 Kartoffeln mitgebracht, die sind bei uns aus der Küche. Ihr seht das so ein bisschen, wie die schon zu keimen anfangen. Ja, in unserer Küche ist es sehr warm. Wenn Kartoffeln zu lange und zu schlecht eingelagert sind, dann fangen sie an zu gammeln. Ja, man kann sie nicht mehr essen, man kann sie auch nicht mehr in die Erde tun, dass neue Kartoffeln entstehen. Letztlich werden sie nutzlos. Und das Gleiche passiert mit uns Christen, wenn wir zu eng, zu hell und zu warm lagern. Wenn wir nicht in die Dunkelheit und in den Schmutz dieser Welt gehen, wenn wir den gar nicht mehr an uns heranlassen, dann beginnen wir zu gammeln und zu stinken. Dann fangen wir an, auf einmal uns um Nebensächlichkeiten zu streiten. Theologische Randthemen werden diskutiert, als würde es um das Heil der Welt gehen. Der Streit um Musikstile, Verkündigungsformen, Sitzordnung und was weiß ich nicht alles. Das führt dazu, dass man richtig beschäftigt ist mit total nebensächlichen Dingen, ohne irgendwas Sinnvolles zu tun. Und das ist so unattraktiv, dass keiner mehr Teil unserer Gemeinschaft sein möchte. Nach den ersten Sekunden des Trailers werden die Leute sich abwenden und sagen, den Film möchte ich keine 90 Minuten lang angucken. Kartoffeln müssen in den Dreck der Erde, um neue Kartoffeln produzieren zu können. Und das Gleiche gilt auch für uns Christen. Das Licht der Welt gehört in die Dunkelheit. Nur dort können Menschen um uns herum einen Vorgeschmack auf diese neue Welt, diese neue, bessere Welt mit Gott in unserer Mitte wahrnehmen. Also in diesem Sinne, seid gute Kartoffeln. Achtung, nochmal eine kleine Aufmerksamkeit. Seid gute Kartoffeln. Ich wünsche euch Gottes Segen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Mich würde es voll interessieren, was aus diesem Jungen geworden ist, der da so, der so chaotisch war und der beklaut hat und so, ja, wie der heute einfach so ist.
Wir können noch weitere Fragen dazu nehmen.
Was
Was du gesagt hast, hat mich sehr motiviert und ich denke dann an zu Hause, meine Gemeinde, mein CVM und denke, so, ihr lieben Potatoes, wie kriege ich euch mit raus? Also Selbstmotivation, da kann man ja selber dran arbeiten, aber ich hoffe immer noch, dass mir irgendjemand das Rezept mal erzählt und vielleicht hilft es auch sonst noch jemand hier drin. Was können wir tun, um andere mehr zu motivieren, aus ihrer Komfortzone endlich nicht nur theoretisch rauszugehen?
Eine können wir noch?
Mich würde noch interessieren, wie du selber auftankst und dich auffüllen lässt, um die Kraft zu bekommen. Ja, ob du stille Zeit machst oder wie du das da machst.
Okay, also zu dem Jungen kann ich ganz, ganz kurz was sagen. Wir wohnen ja leider nicht mehr in Greifswald. Soweit wie ich gehört habe, ist er mehr im Gefängnis als draußen. Also kein positives Ende, genau, bis jetzt, muss man sagen. Noch kein positives, genau. Also genau, wir glauben und hoffen, dass Gott mit ihm unterwegs ist und genau, ja. Dann zu deiner Frage, eine sehr gute Frage. Also wir haben ja damals... In Greifswald waren wir in so einer kleinen Freikirche, die war hypermissionarisch, ich glaube deswegen, weil die Not sehr groß war. Also die haben sozusagen, im Osten ist das ja so, nach der Wende gab es so einen Geburtenknick, das heißt in der Gemeinde kam aus natürlichem Wege keine Jugendlichen mehr nach. Also da gab es einfach 8 Jahre lang keine Kinder und Jugendlichen wurde geboren. Das heißt, die Gemeinde hat darüber nachgedacht, okay, entweder wir sind jetzt eine Gemeinde, die keine Kinder- und Jugendarbeit mehr macht oder... Wir müssen irgendwo anders Kinder und Jugendliche erreichen. So, das hat ihn natürlich ultra motiviert. Also Not lässt einen aufbrechen. So, wenn jetzt keine Not ist, dann ist natürlich heraus. Ich habe jetzt auch kein Konzept. Also was ich mir vorstellen könnte, was funktioniert, ist, wenn man im kleinen Kreis anfängt und andere daran teilhaben lässt. Also wenn man sagt, ich bete für 2 oder 3, die mit mir unterwegs sein wollen und das einfach irgendwie startet. Also dass man guckt und betet, wo sind denn Menschen, die wir gar nicht erreichen und zu denen gehe ich. Und dann erlebt man was und dann erzählt man davon in der Gemeinde. Und das setzt unglaublich was in Gang. Ja? Wenn man sieht, also es war jetzt auch nicht so, dass in dieser Freikirche, als wir dann starteten mit dieser offenen Kinderarbeit, dass dann alle sofort begeistert waren und dass dann alle total mitgerissen waren. Weil dann kam natürlich die Frage, ja, was ist denn mit unseren Kindern, die Kleinen, die nachkommen? Es gibt keine Mitarbeiter in der Kinderstunde und ihr da draußen auf dem Platz habt irgendwie 10 Mitarbeiter, das geht ja gar nicht. Wo finden denn unsere Kinder, die nachwachsen? Es gibt ja gar keine Jungschar, sollen die dann da? Also da gab es natürlich auch Konfliktpotenzial. Und da merkt man aber, wenn man losgeht, setzt das was in Gang und das hat unglaublichen, also dieser Vorbildcharakter, das hat unglaublich viele Menschen dann mitgezogen. Also was ich sagen würde, bete einfach für 2 oder 3, die mit dir losgehen und guck, welche Menschen erreicht ihr noch nicht als Kirchgemeinde und könntet ihr erreichen. Und dann geh los und erzähl davon, überall in deiner Kirche, immer wieder, bei jedem Gebetsanliegen sagst du und beten wir für diese Menschen und das setzt vielleicht, hoffe ich, was in Gang. So viel. Dann die letzte Frage. Ist jetzt eine riesen komplexe Frage. Hat immer so ein bisschen was mit der Lebenssituation zu tun. Ich bin jetzt Mutter von 2 Kindern, 2 Kleinkindern. Das heißt, du hast eigentlich gefühlt gar keine Zeit mehr für irgendwas. Also alles reduziert sich total auf ein Minimum. Das erlebe ich bei mir so auch in der stillen Zeit. Aber ich merke auch, dass, für mich gab es mal so eine Phase, da habe ich gedacht, also vielleicht ist Bibellesen jetzt einfach nicht dran, weil ich habe dafür gar keine Zeit. Ich habe auch für andere Sachen keine Zeit, die ich gerne mache. Ich lese sonst auch gerne und lese weniger. Und da habe ich aber gemerkt, das geht irgendwie gar nicht. Also weil ich so diese Kraftquelle verliere. So, ne? Und deswegen habe ich jetzt, also wichtig ist, glaube ich, so eine Struktur zu haben, wo ich sage, also für mich ist es wichtig, im Tag einen Moment zu haben, wo ich unterbreche und sage, hey Gott, hier bin ich, da bist du, was willst du mir sagen? So. Und das aber festgelegt auf einen Moment, weil sonst hat man nie Zeit dafür am Tag. Und dann erlebe ich mich gerade in einer guten Situation, dass wir eine tolle Gemeinde haben. Lobpreis ist für mich so eine Art, um Gott zu begegnen. Und genau, das ist für mich ein Schatz. Das hat man zum Beispiel in Greifswald nicht, den ich jetzt in Erfurt habe, wo ich einfach auch gut auftanken kann. Genau, und in der Greifswalder Zeit war das manchmal so, dass wir gefühlt irgendwie große Durststrecken hatten. Und da war das für uns immer hilfreich, auch, dass wir sagen, okay, wir fahren jetzt auf diese Konferenz oder auf diesen Kongress oder auf diese Freizeit oder wir treffen hier Menschen, mit denen wir geistig schon mal unterwegs waren und tauschen uns aus und das finde ich, ist auch immer so ein Punkt, wo man neu auftankt. Genau.
Wir können noch eine zweite Runde einläuten.
Ich habe eine konkrete Frage. Du hast über dieses apologetische Heft der SMD kurz gesprochen. Und dann aber später gesagt, dass es ganz entscheidend ist, dass wir selber sprachfähig sind, dass wir selber Argumente haben. Was denkst du, welche Rolle spielt Apologetik in der Evangelisation, in der Mission und im Unterwegssein auch in unseren Gemeinden, in unseren CVMs? Genau. Oh, was heißt Apologetik? Und was? Wie definierst du Apologetik? Dann wissen alle, was Apologetik ist. Glaubensbegründung, Glaubensverteidigung ist Apologetik. Ja.
Gibt es noch eine Frage? Letzte Chance.
Zur Apologetik. Was könnte man tun als Gemeinde, als Hauptamtlicher, ich bin ein Hauptamtlicher, als CVM, Landesverband, um Leute sprachfähiger zu machen. Was könnten wir vielleicht da noch anbieten oder die unterstützen? Hast du da eine Idee?
Wie sieht es aus, wenn du deinen Glauben hinterfragst? Ja, wie sieht es aus, wenn du deinen Glauben hinterfragst? Weil du gemeint hattest, dass es wichtig ist, für die Mission.
Okay. Also Apologetik, damit meinte ich die Glaubensverteidigung. Ja? Ich weiß, die SMD bietet ja zum Beispiel für Studenten bei der Hochschule SMD so Veranstaltungen an. Da wird dann gesagt, also Christ und Wissenschaft, wie passt das zusammen? Dann wird da argumentiert. Kann ein Gott der Liebe das Leid der Welt zulassen? Dann wird da argumentiert. Eine Veranstaltung, da lade ich Leute ein, das wird von jemandem klug dargelegt. Dann hört man sich das an und geht nach Hause. Ich glaube auch, dass das seine Berechtigung hat und wahrscheinlich auch weiter haben wird. Es gibt ja auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Ja? Man muss sich das so vorstellen, wie bekehren sich heute Menschen? Das ist ja, also es ist ja leider nicht mehr so wie bei Billy Graham, da kommt jemand, 6000 Leute kommen zusammen, am Ende sind 5000 Christen. So. Sondern es ist so, man ist wie auf so einer Reise. Und auf dieser Reise hat man so verschiedene Stationen. Und der erste Punkt ist, ich merke krass, ich kann normaler, vernünftiger Mensch sein und trotzdem an Gott glauben. Ja, das ist vielleicht so der erste Schritt. In Süddeutschland sind diese Menschen, vielleicht wenn man in diese Gesellschaft hier reingeboren wird, hat man diesen Schritt schon getan. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann kommt vielleicht bei jemandem, der sagt, krass, jemand vielleicht, der intelligent ist, ich sehe einfach, ich habe Schwierigkeiten mit der Bibel. Wie kann das mit der Schöpfung sein? Ja, da sind argumentative Hindernisse, sage ich mal, die sozusagen, wenn ich die angehe mit Apologetik, kann das für den der nächste Schritt auf Gott zu sein. So, also total wichtig. Aber ich erlebe auch, dass wir halt viel auf dieser Argumentativschiene sind und dass halt in der Postmoderne es viele Menschen sind, denen geht das gar nicht um Argumente oder so. Ja, die sagen auch, oh, toll, wenn du das alles so siehst, ich bin anders oder so. Ja, also die brauchen diese Erlebensschiene und für die ist das vielleicht, okay, ich kann das schon verstehen, dass du glaubst, für mich, dass für dich, wenn du das erklärst, das klingt total schlüssig, aber bei mir macht das überhaupt nichts. Und die sind Menschen, für die ist der nächste Schritt auf Gott zu, dass sie da mal spüren, krass, ich habe da gebetet und da ist echt was passiert, das ist ja total krass. So, ja? Also es gibt so, es ist immer die Frage, wo steht der Mensch und was braucht er, was ist der nächste Schritt auf Gott zu? Und das kann natürlich, ich spreche nicht gegen die Apologetik, aber ich glaube, und ich würde auch sagen, manchmal verliert man sich ja in so Diskussionen, ja? Dass man sagt, ich sage das so, du sagst das so, hin und her, und dann sagt man einfach so, und jetzt sprich doch mal mit Gott, der kann doch mit dir, du kannst mit ihm sprechen und er spricht auch mit dir. Bete doch mal selber, mal gucken, was passiert. Genau, dafür wollte ich einfach Mut machen. So, dann zu deiner Frage, was kann ich anbieten, damit Menschen sprachfähig werden? Ich sag mal so, wir fühlten uns ja, als wir auf diesen Platz gingen, in das Plattenbaugebiet, haben wir gedacht, wir sind, wir wissen es überhaupt, ja. Und als wir diese Andacht vorbereitet haben, Jesus ist der gute Hirte, haben wir gedacht, jetzt das ist doch mal eine gute Andacht für die Kids, das können die gebrauchen, ja, wo sie zu Hause so wenig Schutz erleben. Und haben dann gemerkt, als wir die Andacht gehalten haben, krass, die verstehen das Bild von guten Hirten nicht. Dann sind wir nach Hause gefahren und haben gedacht, natürlich verstehen die das nicht. Wie sollen die das auch verstehen? Also du merkst erst, ob du sprachfähig bist oder nicht, wenn du mit den Menschen sprichst. Und ich glaube, es gibt keinen Kurs, der dir das beibringen kann. Also du musst zu den Menschen gehen und musst sie kennenlernen und dann merkst du in deinem Reden, und da wirst du viel falsch machen, dass, der weiß gar nicht, wovon ich spreche. Ja? Der kennt meine Begriffe nicht. Wir haben ein Theaterstück gespielt, da ist hier diese Geschichte irgendwie mit Maria und dem Engel, wo der Engel ihr sagt, dass sie schwanger wird. Fürchte dich nicht, hat die Mitarbeiterin dann gespielt. Und dann hat sie im Sprechen hat sie gemerkt, okay, das ist ja wirklich ein bisschen biblische, also ein bisschen altertümliche Begriffe. Fürchte dich nicht, was heißt es? Und dann hat sie sich selber korrigiert und hat gesagt, hab keine Gewissensbisse. Passt natürlich auch nicht, ja? Hab keine Angst, so sagt man es den Leuten. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin zwar ein Engel, aber du brauchst keine Angst. Also das merken wir erst, wenn wir auf die Leute treffen. Also rausgehen, mit den Leuten sprechen und dann merkt man, was verstehen sie und was verstehen sie nicht. Wie kann ich meinen Glauben hinterfragen? Das finde ich, merkt man auch, also es vielleicht, hängt vielleicht davon ab, was man für ein Typ ist, ja? Aber wenn man authentisch seinen Glauben lebt und authentisch seine Beziehung zu Nichtchristen lebt, dann merkt man, wo Worte und Leben auseinanderklaffen. So, ne? Also ich kann jetzt nicht sonntags auf der Kanzel stehen und irgendwas predigen und montags, wenn jetzt mich meine Nachbarin trifft und die Predigt hören würde, die sagen würde, hä? Sehe ich wieder in deinem Leben und wie passen das zusammen? Ja, also, und ich glaube, so wird mein Glaube hinterfragt. Ja, also wenn ich rede über meinen Glauben, dann muss das so sein, dass das auch mit meinem Leben übereinstimmt. Und ich glaube, das ist eher so, auch diese Beziehung zu Menschen, die Gott nicht kennen, die meinen Glauben hinterfragen. Also manches merke ich vielleicht gar nicht. Deswegen auch, wenn die Kartoffeln zu nah beieinander sind. Ja, wenn ich immer in so einem christlichen Kreis mich aufhalte, merke ich manche Sachen einfach nicht, die vielleicht auch nicht stimmig sind. Ja, dann sage ich, der Herr ist groß und alle sagen Amen. Und dann merke ich gar nicht, dass das mit meinem Leben gar nicht zusammenpasst, weil ich bei irgendwelchen Problemen rumkrebse, wo ich gar nicht lebe, dass der Herr groß ist. Ja, also das merkt man dann aber, wenn man eben nicht nur mit Christen zusammen ist. Genau.
Liebe Cordula, die Zeit ist fortgeschritten. Vielen, vielen herzlichen Dank dir. Und ich merke, du hast nicht nur so mit dem Vortrag mich angesprochen, du hast auch mein Herz berührt mit dem, was du gesagt hast. Und dafür möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken. Und wir möchten dir was mit auf den Weg geben.
Danke.
Ja, das darfst du gerne mit deinem Mann teilen, mit deiner Familie teilen. Und wir wünschen dir eine gute Heimfahrt heute, eine behütete Heimfahrt und dir und deiner ganzen Familie Gottes Segen und dass ihr immer in der Fülle leben dürft. Ich denke, es ist ein Applaus wert. Ja.